Wir sind ja, in einem Alter, in dem dein Vater ja schon längst war, ja, wo wir an der Geschichte teilgenommen haben, an der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb möchte ich zunächst mal auf einen Aspekt kommen, der damit zu tun hat, mit dieser Geschichte. Sie werden wahrscheinlich die Meldung noch im Kopf haben, dass das Justizministerium der Bundesrepublik eine Gruppe von Wissenschaftlern den Auftrag gegeben hat, zu untersuchen, wie groß ist der Einfluss der Nazi-Juristen auf das Justizministerium gewesen. Und sie haben dabei festgestellt, dass 77% der Bediensteten im Justizministerium Mitglieder der NSDAP gewesen sind und vorbelastete Nazis mit einer Karriere, die man heute eigentlich als kriminell bezeichnen muss. Ja, so. Das sollte zunächst mal eine Einleitung sein, denn das, was ich selbst erlebt habe, dass man mir vorgeworfen hat in dieser Zeit, in den 50er Jahren, ich hätte Staatsgefährdung betrieben und ich hätte, wäre Landesverräter. Ich muss allerdings mal richtigstellen, ich bin nicht vorbestraft, weil der Strafmakel getilgt wurde, aber da dazu mal später. Zunächst mal möchte ich die Frage stellen, was ist denn eigentlich Staatsgefährdung? Also Staatsgefährdung ist die Vorbereitung einer Gewaltherrschaft. Im Gesetz steht, wer es unternimmt, Gruppen, die zu Gewalttätigkeiten, zur Volksverhetzung, zur Bedrohung der Allgemeinheit eingesetzt werden, zu schaffen oder Waffen, Sprengstoffe oder andere Kampfmittel herzustellen. Oder, ich muss ein paar Punkte machen, weil ich das ganze Gesetz nicht darstellen kann, oder Bevölkerung einzuschüchtern, wird mit Gefängnis bestraft. Landesverrat, wer ein Staatsgeheimnis an einen Unbefugten gelangen lässt, wird mit Zuchthaus bestraft. Zunächst ist eins klarzustellen. Solche Gesetze muss es nicht geben. Ich kann das nur beantworten mit der Antwort, ja, muss es geben. Nur das ist nicht die Frage gewesen, die meine Erfahrung abdeckt. Deshalb muss ich das mal ein bisschen näher erklären. Es war das Jahr 1954. Ich war ein 17-jähriger Jüngling. Und wir hatten ein Jugendforum, das war eine Gruppe von Menschen aller politischen Richtungen, der christlichen Verein junger Männer, der Falken und so weiter. Also das ganze Spektrum der Jugend hat dort diskutiert. Das Ziel war, Demokratie zu erlernen, weil man in den 50er Jahren natürlich noch nicht so weit vom Kriegsende entfernt war. Und in diesem Jugendforum wurde aufgrund der Tatsache, dass es eine starke Konfrontation zwischen Ost und West gab, die Frage gestellt, ob man nicht mal ein Ost-West-Gespräch herbeiführen könnte. Bei dieser Fragestellung hat dieser Helferkreis, in dem ich also auch mitgearbeitet habe, hat sofort gesagt, wir haben da einen holländischen Professor, der kann die Westposition vertreten. Aber es musste ja immer zwei Referenten geben, ja, um eine kontroverse Sache darzustellen. Wen nehmen wir denn, der die Ostposition vertritt? Ja? So. Da war man also sich nicht im Klaren und sagte, Wir können ja unmöglich den Walter Ulbricht einladen. Der kommt ja nicht mal über die Grenze, der wird ja verhaftet werden. So. Einige Zeit später, es war auch noch im Jahre 1954, fand in Ost-Berlin ein Kongress statt unter dem Stichwort Remilitarisierung. Das war natürlich eine Veranstaltung, die von Ulbricht und den Leuten ausging. Aber ich war neugierig, bin dorthin gefahren, allein und habe an diesem Kongress teilgenommen. Und plötzlich kommt mir in einer Pause der Ulbricht entgegen und ich denke, ach, die Gelegenheit nimmst du mal wahr, stelle mich ihnen in den Weg und sage, guten Tag, Herr Ulbricht, so hätte man ihn wahrscheinlich dort nicht angesprochen. Ich habe mal eine Frage und habe ihm dann die Frage gestellt, die ich aus dem Jugendforum hatte. Wir haben davor ein Ost-West-Gespräch zu machen und wir haben keinen, der die Ostposition vertreten könnte. Haben Sie da vielleicht einen Vorschlag oder wer könnte das machen? Dann rief der einen ran und dann war aber schließlich Pause zu Ende, aber wir wurden umringt, wir beide, also Ulbricht und ich, umringt von den ganzen Teilnehmern und das Gespräch wurde beendet. Es wurde aber ein Foto gemacht. In dem Fall war das das erste Foto, was ich nicht selbst gemacht habe, sondern was von mir gemacht wurde. Das erschien dann in der Jungen Welt am nächsten Tag auf der Titelseite. Und ich kam wieder nach Hannover und da stellte man wirklich Fragen. Ich kann da nicht in jede Einzelheit jetzt eingreifen, aber das führte schließlich dazu, dass ich eine Aufforderung zum Gericht kriegte, erstmal zum Untersuchungsrichter und so weiter. Und das endete dann in einer Anklage wegen Aufnahme landesverräterischer Beziehungen. So, ich hatte also landesverräterische Beziehungen aufgenommen, indem ich den Ulbricht gefragt habe, wer da nun für in Frage steht. Die Sache ging aber noch weiter und da ist es für mich sogar noch bedenklicher geworden. In den folgenden Jahren, im Jahre 1957, bin ich nach Moskau gefahren zu den Weltjugendfestspielen, die damals dort stattgefunden haben. Mit einer Gruppe von ungefähr 1.000 Leuten, 800 bis 1.000 Leute war das, die an diesem Festival teilgenommen haben. Wir selber unter dieser Gruppe haben so kurz nach dem Kriege haben gedacht, das ist eine wunderbare Gelegenheit, sich mit den Menschen zu unterhalten und die Kriegsfolgen, die dieses Volk wirklich schwer ruiniert hatte, zu sehen und vielleicht auch ein bisschen auszugleichen. Wir fühlten uns eigentlich alle so ein wenig wie Botschafter in einer Sache, die nach dem Krieg stattgefunden hat. Ich habe dort angefangen zu fotografieren. Ich habe schon 1954, 55 meine erste Kamera gehabt, habe fotografiert und so habe ich auch in Moskau fotografiert und kam mit einem Fundus an Dias, kam ich nach Hause und habe gedacht, da machst du doch mal einen Dia-Vortrag. Habe zunächst mal den Helferkreis des Jugendforums angesprochen. Die waren ganz angetan davon, was ich da zu berichten hatte. Wir hatten in Moskau auch Familienbesuch, die Witwen und so weiter und hatten uns mit denen unterhalten. Und wie gesagt, das war ein interessanter Vortrag, interessanter Vortrag, weil die Leute mir das auch dann wiedergegeben haben. Und so wurde ich von einer Organisation zur anderen gereicht. An einem Tag war ich bei irgendwelchen Friedensfreunden und am nächsten Tag war ich bei Falken und dann kam ich zum christlichen Verein junger Männer. Und bei diesem christlichen Verein junger Männer, da saß ein älterer Herr mit Und am Ende des Vortrags fragte der mich, ob ich nicht in seinem Verein den Vortrag auch mal halten könnte. Habe ich spontan zugesagt, ohne zu wissen, was das für ein Verein ist. Und er stellte sich dann vor und sagte, ich bin der Vorsitzende des Bundes der Frontkämpfer. Ja, ich habe geschluckt, aber habe gesagt, okay, also warum soll ich das bei Ihnen nicht machen? Ich wurde dann in Hannover in einen großen Saal eingeladen und habe meine Bilder so groß noch nie gesehen. Die wurden in 5 Meter Breite und 3 Meter Höhe an die Wand oder an so eine Leinwand projiziert. Und die alten Frontkämpfer saßen da mit ihren Frauen und ich habe denen von Moskau und von meinen Erlebnissen erzählt. Und damit hatte sich das, gab großen Beifall am Ende. Das war für die Leute interessant, ja. Und aber so interessant war das für die Leute, die in der Justiz waren, nicht. Sie haben mich also dann vor Gericht gestellt. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Ich meine, es war da so ein Jahr später, 58, 59 oder so, um diese Zeit rum, wurde eine Gerichtsverhandlung durchgeführt. Und dieser Fakt war nun staatsgefährdend. Ich frage mich, wenn ich von einem liberalen Rechtsstaat ausgehe, wie kann eine solche Darstellung zu einer Staatsgefährdung werden? Das ist für mich absolut unverständlich, auch damals gewesen. Aber ich bin erst Jahre später dahinter gekommen, wie das zustande gekommen ist. Nämlich dadurch, dass in der Bundesrepublik kein Übergang stattgefunden hat von der Nazi-Zeit in eine demokratische Republik. Die Leute sind einfach da geblieben, wie heute die Wissenschaftler vorgestellt haben, dass sie zu 77% im Justizministerium sind. So saßen die überall. Auf einmal erfahre ich von einem, der, ich glaube, ich muss das auch noch ein bisschen ausführen, aber von einem Staatsanwalt Ottersbach, der in Lüneburg die 4. große Strafkammer vorgestanden hat, dass der in Katowice bei den Nazis Polen verurteilt hat, die ein Brot geklaut haben zum Tode und solche Sachen. Und er hat andere Polen angeklagt und hat die Todesstrafe verlangt und die polnische Justiz hat diesen Mann freigesprochen, mangels Beweises. Und dann hat er den Antrag gestellt, dass dieser Mann der Gestapo überstellt wurde, wohl wissend, dass er damit das Todesurteil sozusagen nachträglich vollstreckt hat. Das ging so weit, dass dieser Staatsanwalt nachher im Jahre 65 aus dem Verkehr gezogen werden musste. Selbst ein solcher Mann wie Arvid von Lotbeck hat den als untragbar bezeichnet und ausgewiesen. Dieser Ottersbach war nicht nur Mitglied der NSDAP, das waren ja viele Menschen damals, sondern er war auch ein SA-Mann. Und er hat auch den Nazi-Geist sozusagen vollstreckt und genau gewusst, was er da tut. Und das hat er fortgesetzt. Ja? Ein Mann, der nach Moskau fährt, um mit den Russen Freundschaft zu machen, das war für ihn ein Verräter. Und so hat er auch gehandelt. Und der Vorsitzende Richter vom gleichen Kaliber war auch ein NSDAP-Mann und auch ein SA-Mann, andere wieder SS-Leute. Das heißt, wir haben im Grunde genommen keinen liberalen Rechtsstaat, zumindest nicht im Bereich der Justiz vorgefunden. Die Sache ging so weit, dass die mich zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt haben, und dann gesagt haben, ich bekomme 3 Jahre Bewährung auf diese 9 Monate. So, dann haben die eine Bewährungsauflage gemacht, mir eine Bewährungsauflage gemacht, dass sie gesagt haben, ich darf nicht mehr, DDR war ja ein kommunistischer Staat, ich darf nicht kommunistischen Staaten reisen und darf nicht mehr an kommunistischen Veranstaltungen teilnehmen. Was für die ja die Weltjugendfestspiele waren. Da war Niemöller, da war Rowohlt, da waren alle möglichen bekannten Leute auch da gewesen, die wurden aber nicht angeklagt. So, der liberale Rechtsstaat war ein wirklich steiniger. So, es kam dann so, dass die damals, nannten wir das die politische Polizei, das war das 14. Kommissariat der Polizei, der Kriminalpolizei. Dem war das ein Dorn im Auge, dass die bei mir eigentlich keine wirklich handfesten Beweise für irgendwelche solche Taten finden konnten. Die kamen also regelmäßig zu mir. Und als die das 10. oder 12. Mal zu einer Hausdurchsuchung zu mir kamen, da stand meine Mutter, die war 1,45 groß, stand in der Tür und sagt, Sie kommen hier nicht rein. Holen Sie den Bürgermeister. Und dann haben die das aber prompt gemacht und der Bürgermeister hat erstmal mit seiner Autorität gesagt, wie kommen Sie dazu, dahin zu gehen, ohne mich vorher zu fragen. Ja, so. Aber sie machten dann die Hausdurchsuchung tatsächlich und bei dieser Hausdurchsuchung beschlagnahmten sie meine Briefe, die auf meinem Schreibtisch standen. So einen ganzen Stapel. Da steht mal eine Werbung von Karstadt, damals noch nicht von Ikea. Und da war ein Brief drin. Dieser Brief war ein Brief von einem Lehrer-Ehepaar aus Magdeburg. Das war damals die DDR. Und die beschlagnahmten also alles. Und als sie das beschlagnahmt haben, wurde ich zu einem Untersuchungsrichter vorgeladen. Anklage war wiederum irgendwas mit Landesverrat oder so etwas. Weil ein Brief aus der DDR war ja natürlich automatisch so etwas wie Landesverrat. So, der Richter fragte mich, nachdem er meine Personalien aufgenommen hatte, ich sollte doch mal was dazu sagen. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Ich sage nichts dazu. Dann sollte ich das unterschreiben. Sage, das unterschreibe ich auch nicht. Dann sollte ich unterschreiben, dass ich nicht unterschreiben wollte. Habe ich gesagt, kommt gar nicht in Frage. So. Und als ich nach Hause fuhr, da fiel mir ein, du kannst den Spieß ja einfach mal umdrehen. Und auf dem Weg nach Hause bin ich an der Polizeiwache vorbeigefahren und habe denen gesagt, ich möchte eine Anzeige aufgeben. Ja, weshalb? Ja, ich habe einen Brief bekommen aus der DDR und dieser war geöffnet. Die Kriminalpolizei hat den beschlagnahmt. Sie haben aber den Brief nicht versiegelt und der Untersuchungsrichter hat den aufgemacht, wie das notwendig war, sondern der Untersuchungsrichter hat mir den Brief vorgelegt, geöffnet und dann habe ich gesehen, die Marke von Ulbricht, die da drauf war, hatte überhaupt keinen Stempel. Da habe ich gesagt, ich habe den Verdacht, dass man mir eine Straftat hier unterschieben will, dass der Brief gar nicht aus der DDR kommt, sondern dass der eine Fälschung ist und da einfach hereingelegt wurde. 14 Tage später kriegte ich vom Oberlandesgericht Celle einen Einstellungsbescheid. Die Sache wurde niedergeschlagen. Aber damit hatte das noch nicht sein Ende gefunden. Ich könnte zu dieser Problematik noch einiges mehr erzählen, aber das endete dann schließlich darin, dass dieses 14. Kommissariat bei mir einige negative beschlagnahmt hatte. Ich hatte inzwischen schon intensiv fotografiert und war bei den Weltjugendfestspielen in Wien gewesen, 1959. Und das war für die ein Verstoß gegen meine Bewährungsauflagen. Aufgrund dieses Verstoßes kriegte ich einen Befehl, ich hätte ich glaube, es war der 3. Dezember 1964, meine Strafe in Hannover anzutreten. Und da habe ich gesagt, nee Leute, also das kommt für mich nicht in Frage. Da bin ich schlicht und einfach untergetaucht, habe an eine Zeitung, für die ich damals schon gearbeitet habe, einen Brief geschrieben, ich muss mich für 9 Monate verabschieden, da ich ins Gefängnis musste und habe den ganzen Vorgang geschildert. Die brachten es auf einer Titelseite, eine Düsseldorfer Zeitung, war die Deutsche Volkszeitung hier jedenfalls. Und da wurde das Fernsehen auch aufmerksam. Ich werde angehalten, etwas kürzer zu sagen.
Wir haben noch Besuch, weil
ja. Okay. Ich will es also kurz fassen. Panorama hat das dann aufgegriffen mit Eugen Kogan und Lutz Lehmann und haben darüber eine Fernsehsendung gemacht und der Lutz Lehmann hat sich vor dieses Gefängnis gestellt und hat gesagt, Klaus Rose müsste eigentlich hier einsitzen, aber er hat es nicht getan und es gab einen Riesenskandal aufgrund dieser Fernsehsendung. Der Landtag hat darüber debattiert. Und dann schließlich kamen die und haben einen Ausweg gesucht aus dieser Situation und haben gesagt, also haben meine Mutter angesprochen, sie möchte ein Gnadengesuch einreichen, was meine Mutter abgelehnt hat. Und dann kam sie zu mir, ich sollte das Gnadengesuch einreichen, das wollte ich auch nicht. Also kamen sie dann schließlich auf die Idee, inzwischen war ein Regierungswechsel in Hannover eingetreten, kam der CDU-Minister Bosselmann, der wollte die Sache vom Tisch haben und hat einem Untersuchungsrichter wahrscheinlich den Tipp gegeben, laden Sie mal den Rose vor, das wird nochmal 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Wir haben einen Fehler gemacht, weil wir Ihnen keinen Bewährungshelfer zur Verfügung gestellt haben. Ja. So, und... ich beende jetzt meinen Vortrag.
Nein, ich habe Planungsfehler gemacht. Ja. Weil es gibt gleichzeitig auch, das haben wir nicht angekündigt, Besucher, die dann mal die Ausstellung sehen wollen.
Ja.
Das habe ich also, hätte man vorher sagen müssen oder angekündigt müssen, aber dafür war diese ganze Veranstaltung zu spontan. Ich würde jetzt vorschlagen, eine Woche. Ja.
Ich sage noch einen Satz dazu. Das war mein Weg in die journalistische Arbeit. Yeah.